DW Menschen und Märkte.
Siemens treibt den Konzernumbau voran und wir gehen mit den Pferden in den Wald. Das gibt's in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie der Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Gestern hat der Münchner Technologiekonzern Siemens die Katze aus dem Sack gelassen. Die Kraftwerksparte wird ausgegliedert. Damit würde sich der Konzern auf lange Sicht von rund einem Drittel seines Umsatzes und einem Viertel seiner 380.000 Mitarbeiter verabschieden. Nach der Ausgliederung der Medizinsparte, dem Versuch, die Bahnsparte loszuwerden, nach dem Abbau von 6.000 Stellen im Turbinengeschäft, der Umbau geht weiter. Siemens Kerngeschäft sollen in Zukunft Digital Industries und Smart Infrastructure sein. Stefan Diener mit Einzelheiten.
Das Wort Krisensparte wollte Joe Käser so nicht stehen lassen. Vor Journalisten in München sagte der Siemens-Chef, das Kraftwerksgeschäft sei zwar nicht mehr so lukrativ wie früher, aber mit einer Umsatzrendite von mehr als 5% stehe man besser da als die Konkurrenz. Und in Zukunft werde die neue Firma mit ihren 80.000 Mitarbeitern noch einmal deutlich schneller und unabhängiger am Markt agieren können. Die Entscheidung für die Abspaltung habe deswegen auch die grundsätzliche Zustimmung der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat erhalten.
Also unter Risikogesichtspunkten für die Siemens-Aktionäre, unter Mitarbeitergesichtspunkten, unter den Chancengesichtspunkten sind wir einstimmig im Vorstand und einstimmig im Aufsichtsrat zu der Auffassung gekommen, dass das die beste Lösung ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, hätten meine Emotionen eine Rolle gespielt, dann hätte ich wahrscheinlich aus dieser Motivation heraus das auch so bevorzugt. Aber die haben in dem Fall keine Rolle gespielt.
Wie der zukünftige Energieriese heißen wird und wo er seinen Sitz hat, das sei noch offen, sagte Käser. Derzeit wird das Geschäft unter dem Dach von Siemens vom texanischen Houston ausgeführt. Die Aussichten seien jedenfalls gut. Das zeige schon das dicke Auftragsbuch mit Orders im Wert von etwa 70 Milliarden Euro. Dabei handle es sich nicht zuletzt um viele Wartungsverträge, bei denen die Renditen höher liegen als beim Bau, zum Beispiel von Turbinen. Ohnehin entstehe ein Branchenriese mit einem Komplettangebot rund um Strom, warb Joe Käser. Da Siemens dem Unternehmen seine Beteiligung am Windkraftriesen Siemens Gamesa als Mitgift ins Portfolio legt, sei dieses breiter aufgestellt als die Konkurrenz.
Es gibt keinen Anbieter, der diese Leistungsmerkmale alle in sich in einer Firma vereinigt. Keinen. Jedem fehlt irgendwas oder meine ich sogar mehr. Ich bin da ständig draußen, sehe es an den Fotos. Das macht man ja auch nicht, weil man ein sonderliches Geltungsbedürfnis hat, sondern weil man verstehen will, wie die Märkte sind. Und wenn man sich das ansieht, glaube ich, ist es eine sehr, sehr attraktive Geschichte für die Kunden. Und da fängt man da typischerweise an.
Wiederholt betonte der Siemens-Chef, man wolle die Belegschaft mit diesem Wandel nicht überrumpeln. Siemens steckt derzeit ja in einem grundlegenden Umbau, der auch Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trifft, deren Stellen in andere Sparten verschoben oder womöglich ganz gestrichen werden. Käser betonte, man arbeite hier offener und enger mit dem Betriebsrat zusammen als in der Vergangenheit. Diese Offenheit sei auch nötig in Zeiten, in denen es eine Debatte über die Kollektivierung von Konzernen gebe.
Diese Debatte kommt ja nicht von irgendwo. Sie kommt auch davon, dass oft die Menschen, die sich nicht jeden Tag mit Unternehmen befassen, einfach nur das aufnehmen, was sie hören und sehen. Und deshalb wollte ich auch nochmal klarstellen, Siemens ist ein großer Arbeitgeber, ist ein dynamischer Arbeitgeber. Wir stellen zigtausende von Menschen jedes Quartal ein und bauen sogar netto auf.
Stellen abgebaut werden zum Beispiel in den sogenannten Zentralfunktionen von Siemens. Dort soll jeder fünfte der heute 12.500 Jobs verschwinden. Käser betonte aber, dass im Gegenzug im operativen Geschäft der einzelnen Firmenbereiche wesentlich mehr neue Arbeitsplätze entstünden. Es gehe jetzt auch darum, hier von einem Jobabbau betroffene Mitarbeiter bevorzugt umzuschulen.
Stefan Lina aus München. Widerstand oder auch nur Widerspruch gegen die Pläne von Konzernboss Käser gibt es bislang nicht. Im Gegenteil, als Siemens heute seine Geschäftszahlen veröffentlichte, waren die Aktionäre sehr angetan. So zufrieden waren sie, dass sie auch nicht protestiert hätten, wenn Siemens ab der nächsten Saison in der Fußball-Bundesliga antreten würde. Wie sinnvoll der aktuelle Umbau nun wirklich ist, darüber hat sich mein Kollege Klaus Ulrich mit Daniela Bergdolt unterhalten. Sie ist die Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Frau Bergdolt, macht die Auslagerung des kriselnden Kraftwerksgeschäfts für Siemens Sinn?
Ja, das macht schon Sinn, weil jetzt entsteht ein neuer Konzern Siemens aus den vorhandenen digitalen Industrien, diese digitale Fabrik und den strategischen Unternehmen, zum Beispiel Healthineers, Bahntechnik. Und auf der anderen Seite entsteht ein Unternehmen Gas und Power. Und dieses Unternehmen ist unter dem Dach von Siemens vielleicht nicht ganz so frei in den Entscheidungen im Hinblick auf Investitionen und Desinvestitionen. Also das macht Sinn.
Siemens will die Mehrheit an dem neuen Unternehmen ja zunächst an die eigenen Aktionäre abgeben. Später soll dann eine Börsennotierung erfolgen. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen?
Insoweit gut, als damit die Aktionäre, die ja jetzt auch schon Eigentümer dieses Bereiches sind, auch partizipieren an der Abspaltung. Das war bei Healthineers zum Beispiel nicht der Fall. Das wurde alles über die Börse abgegeben. Und der Siemens-Aktionär hat eigentlich den Profit, der gemacht wurde, nur über eine Wertsteigerung des Unternehmens, aber nicht über eine Wertsteigerung seiner Aktien erhalten. So macht es mehr Sinn.
Die Börse scheint ja zu jubeln. Siemens-Aktien sind heute 4,5% im Plus. Also sind die Anleger schon der Meinung, dass diese Abspaltung zu ihrem Vorteil dient?
Ja. Ich glaube es ganz sicher. Erstens mal glauben viele, dass sie aufgrund der Aktien, die sie auch bekommen, einen Wertzuwachs haben. Zweitens sieht man das Unternehmen Siemens ohne Gas & Power flexibler an, auch strategisch geradlinig ausgerichtet auf eine bestimmte Zielrichtung und nicht mehr als der Mischkonzern, der alles Mögliche mit sich mitschleift.
Sie meinen also, wenn Gas und Power ausgegliedert ist, hat es wesentlich mehr Möglichkeiten als jetzt unter dem Konzerndach?
Ja, das wird es haben. Das wird selbstständig agieren können, ist auch selbstständig verantwortlich und dementsprechend hat es einfach die Möglichkeit, sich zu überlegen, wie man weitermacht, ohne auf die Belange eines Großunternehmens, einer übergeordneten Idee Rücksicht nehmen zu müssen.
Und glauben Sie, dass jetzt der Schrumpfkurs bei Siemens beendet ist? Bleibt es jetzt bei den restlichen 2 bis 3 Bestandteilen?
Ich glaube ja. Ich glaube, jetzt ist der Konzern so aufgestellt, wie ihn sich Herr Käser vorstellt und wie er auch Sinn macht. Diese digitale Fabrik ist jetzt entstanden und es sind noch ein paar strategische Unternehmen da, die aber alle ineinander verzahnt sind. Gerade Healthineers ist unglaublich digital. Also da ist eine Verzahnung intern da. So macht das wirklich Sinn.
Sagt die Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Daniela Bergdolt, im Gespräch mit meinem Kollegen Klaus Ulrich. Während der Weltkonzern Siemens auf dem Weg in die Zukunft sich von diesem und jenem trennt und voll und ganz auf Zukunftstechnologien setzt, machen andere ganz bewusst das genaue Gegenteil. Sie gehen den Weg in die Zukunft mit einer alten, eigentlich längst aufgegebenen Technik. Im deutschen Wald lässt sich das beobachten. In der Forstwirtschaft kommen immer häufiger statt schwerer Maschinen wieder Pferde zum Einsatz. Diese sogenannten Rückepferde, die schonen die Umwelt und sie zerstören bei ihrer schweren Arbeit auch nicht das wichtigste Kapital eines Försters, den Boden nämlich, auf dem sein Holz wächst. Am Stadtrand von Köln, immerhin einer Millionenstadt, ist meine Kollegin Insa Wrede mit den Pferden in den Forst gegangen.
9 Uhr morgens am Stadtrand von Köln. Wie an jedem Wochentag wälzt sich der Berufsverkehr über die Autobahnen dem Alltag entgegen. Glücklich dürfen sich diejenigen schätzen, die nur 2-3 Mal abbiegen und im forstbotanischen Garten landen. Es sind nicht viele, die es so früh in das kleine Waldstück verschlägt. Ein paar Fußgänger mit Hunden, wenige Radfahrer. Auf einer Wiese bereiten sich bei kühlen 10 Grad Kinder auf den Tag im Waldkindergarten vor.
Musik
Der Lärm der Autos ist zu einem leisen Hintergrundrauschen geschrumpft. Wer hierher kommt, freut sich am frischen Grün der Bäume, am Zwitschern der Vögel, an der frischen Luft. Weniger beachtet wird der Boden. Und das zu Unrecht, wie Elmar Stertenbring findet.
Das ist eines der wichtigsten Güter, die man im Wald hat. Ohne den gesunden Waldboden funktioniert ein Wald nicht. Denn der Waldboden zersetzt all das, was die Bäume an Laub- oder Trockenästen abwerfen. Dafür muss er gesund sein. Und ganz, ganz wichtig, dann gibt es ja auch den Punkt, wo er den Samen auf die Erde fallen lässt. Und dieser Samen muss natürlich keimen können, damit eine immer wiederkehrende Verjüngung stattfindet.
Stertenbrink ist gelernter Forstwirt. Sein Forstbetrieb fällt im Auftrag der Waldbesitzer Bäume, zersägt sie und sorgt für den Abtransport. Das Besondere dabei, sein Betrieb arbeitet mit Pferden. Heute Morgen sind die beiden Kaltblüter Pitt und Carlos per Lastwagen in den Forstbotanischen Garten der Stadt Köln gebracht worden. Die schweren Pferde werden über die verbeulte Laderampe geführt, geputzt und angeschirrt. Ihre Aufgabe? Sie sollen die bereits gefällten Baumstämme durch den Wald zu einer sogenannten Rückegasse ziehen, wo sie später von Maschinen verladen werden.
Der Kölner Wald ist kein alter Wald,
erklärt der Stadtförster Michael Hund. Viele Bäume wurden erst in den 50er, 60er Jahren gepflanzt, sodass der Wald regelmäßig gelichtet werden muss, damit die verbleibenden Bäume sich entfalten können.
Das Holz, das bei den Durchforstungen anfällt, das muss irgendwie rausgeschafft werden. Und weil wir nicht so viele Schneisen in den Wald schlagen wollen, dass wir jeden Stamm mit der Maschine erreichen können, mussten wir uns das einfallen lassen. Und da gab es damals eigentlich nur zwei Alternativen. Entweder Männer, die das Holz kurz schneiden und raustragen, oder eben die Pferde.
Man hat sich für Pferde entschieden. Und das hört sich zunächst wie ein Rückschritt an, denn der Einsatz von Maschinen und die Digitalisierung sind inzwischen auch im Wald angekommen. Bäume werden digital erfasst, Drohnen mit Kameras sorgen für Waldinventuren. Riesige Waldmaschinen, sogenannte Harvester, erledigen die Holzernte. Sie fällen die Bäume, entasten und zersägen sie und transportieren sie ab. Zudem senden sie gleich noch Informationen über Holzmenge, Art und Qualität an den Forstbetrieb und an das nächste Sägewerk. Von der höheren Effizienz versprechen sich die Waldbesitzer eine höhere Ernte. Dabei schädigt der Einsatz von Maschinen den Wald, sagt Elmar Stertenbrink.
Man muss sich den Waldboden so vorstellen, dass er gar keine feste Materie ist, sondern im Grunde genommen ist das eine Tiefgarage, wenn man so will. Die ist durchlöchert wie sonst was. Und in diesen freien Lufträumen bilden sich Gase. Die Wurzeln der Bäume, der Pflanzen wachsen diesen Gasströmungen nach. Und wenn wir jetzt mit schweren Geräten über diesen Waldboden fahren, dann zerbricht das alles in sich, dann fällt das wie ein Kartenhaus zusammen und findet demzufolge nicht mehr statt.
Während Stertenbrink erzählt, sind seine zwei Mitarbeiter mit den Pferden Carlos und Pitt in den Wald aufgebrochen und haben mit der Arbeit begonnen. Die Forstarbeiter haben die Pferde nur an einer langen Leine, die sie manchmal auch ganz loslassen. Man hört nur wenige und leise Kommandos. Wenn die mehrere Meter langen Baumstämme mit Ketten an das Pferdegeschirr befestigt werden, warten die Tiere geduldig. Erst auf kaum hörbare Befehle ziehen sie den Stamm bis zur Rückegasse vor. Den Weg zur Rückegasse hat sich Pitt selbst gesucht. Er übersteigt dabei im Weg liegende Stämme und bleibt ohne große Aufforderung von allein an der Gasse stehen, bis der Forstarbeiter nachgekommen ist und sich zum Stamm herunterbeugt. Würde das riesige Pferd jetzt im falschen Augenblick loslaufen, könnte der Forstarbeiter durch den Baumstamm schwer verletzt werden. Aber man vertraut einander. Sobald sich der Forstarbeiter aufrichtet und ansetzt, wieder in den Wald zu gehen, dreht sich auch Pitt unaufgefordert um und trottet gutmütig nebenher zum nächsten Stamm. Durch den Einsatz der Pferde können die ungefähr einen Meter breiten Rückegassen in einem Abstand von 40 Metern angelegt werden. Das sieht in Wäldern, die mit Harvestern bewirtschaftet werden, anders aus, sagt Stertenbring.
Damit das alles stattfinden kann, musste der Förster seinen Wald spätestens alle 20 Meter mit einer 4,5 Meter breiten Rückegasse durchziehen, auf der diese großen Maschinen fahren. Und er verliert damit tatsächlich 20-25% seiner Waldfläche, weil die ja nun stark befahren wird.
Hinzu kommt, dass beim Pferdeeinsatz die Äste, die an den Bäumen dran waren, abgesägt wurden, im Wald zurückbleiben und dort den Boden düngen. Auch beim Einsatz von Harvestern werden die Bäume abgeastet, allerdings auf der Rückegasse. Diese Äste polstern dann das schwere Gefährt ein bisschen ab.
Am Ende heißt das, sämtliche Nährstoffe werden dort gesammelt, wo erstens sowieso kein Baum mehr wachsen wird, weil es eine Rückegasse ist. Und zweitens wir den Boden ja auch geschädigt haben. Der ist also gar nicht so vital, als dass er das umsetzen könnte.
Auch die Belastung für den empfindlichen Waldboden durch die Pferdehufe und die nachgeschleiften Baumstämme ist wesentlich geringer als beim Einsatz vollautomatischer Holzerntemaschinen. Die Holzernte mit Maschinen ist zwar ein Drittel günstiger, als Stertenbring mit seinen Pferden sein kann. Diese kurzfristige Kostenersparnis geht aber auf die langfristigen Erträge. Das scheint auch immer mehr Waldbesitzern klar zu werden, meint Stertenbrink.
Wir verzeichnen einen sehr deutlichen Anstieg der Nachfrage, in jedem Fall der städtischen Waldbesitztümer, aber zunehmenderweise auch bei Privatwaldbesitzern, weil auch Privatwaldbesitzer angesichts der Kinder feststellen, nein, ich möchte den Wald jetzt hier schon auch in eine langfristige Bewirtschaftungsform führen. Meine Kinder sollen später nicht feststellen, dass ich den Wald geräubert habe und sie keine Erträge mehr herausziehen können.
Für Pitt und Carlos nähert sich die Mittagspause. Die rund 800 Kilo schweren Pferde haben seit fast 3 Stunden bis zu 200 Kilo schwere Baumstämme durch das Unterholz geschleppt. Kommt es hart auf hart, können sie auch bis zu einer Tonne ziehen. Trotz des kühlen Vormittags fängt das Fell der Kraftprotze inzwischen an zu dampfen. Am Nachmittag steht ihnen nochmal ein Arbeitsblock von 3 Stunden bevor.
Ich bin jetzt schon 25 Jahre hier bei der Stadt Köln und so lange setzen wir mindestens auch schon Pferde ein. Wir haben mehrere Firmen gefunden, die bei uns mit Pferden arbeiten und nicht aus rein musealen Ideen, sondern tatsächlich effektiv und bestandesschonend hier zur Bearbeitung unserer Waldflächen.
Sagt Förster Hund. Denn die Stadt Köln pflegt ihre Waldflächen nicht nur, um den Bürgern Naherholungsgebiete zu bieten, sie freut sich auch über die zusätzlichen Einnahmen aus dem Holzverkauf. Im Jahr 2018 waren das über 220.000 Euro.
Ach, seufzen da der Romantiker und der Nostalgiker unisono, wenn die Rückbesinnung auf das Gute beim Alten nur häufiger auch Profit abwürfe. Mit dieser Reportage von Insa Wrede endet unser Podcast für heute. Gerd Georgi in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.